Das gleiche in Grün Weekly am 30.01.2026. Einen wunderschönen guten Morgen da draußen. Zeit rennt, wir rennen mit. Moritz, was haben wir?
Ja, moin. Man sieht, dass du jetzt Instagram-Nutzer bist. Deine Tänze während des Jingles werden wirklich viel ausgefallen. Wir haben wieder die Luftfahrt auf dem Zettel. Wir haben vor ein paar Wochen schon mal drüber gesprochen, über eine Studie. Und jetzt aber aus einer ganz anderen Richtung. Politico berichtet zu Beginn dieser Woche unter dem Titel Airlines target EU climate rules after car makers showed the way. Von aufziehendem Unheil. Und der Titel sagt eigentlich schon alles. Denn in der EU stehen wichtige Klimaregeln für die Luftfahrt unter intensivem Beschuss von Lobbygruppen aus der Branche. Worum geht es da konkret? Einmal um die SAF-Mandate. Die EU will verbindliche Quoten für Sustainable Aviation Fuel einführen. Die sehen dann vor, dass ein wachsender Anteil des in der EU getankten Flugkraftstoffes aus nachhaltiger hergestellten Treibstoffen stammen muss. Angefangen bei einigen Prozent bis hin zu deutlich höheren Anteilen in den folgenden Jahrzehnten. Also konkret geht es um 2% heute, 6% in 2030, 20% in 2035. Und diese Quoten sind zentral für die Dekarbonisierung der Luftfahrt. Das sagt eigentlich jeder, der damit irgendwie befasst ist, weil alternative emissionsfreie Antriebe eben einfach noch nicht da sind. Laut dem aktuellen Politico-Bericht wird genau diese Maßnahme von vielen Akteuren in der Branche jetzt angegriffen, weil die Produktion von SAF derzeit limitiert und teuer ist. Und Branchenvertreter argumentieren, dass die Anforderungen zu ambitioniert, technisch nicht realistisch und kostentreibend seien. Man versucht, die Ziele aufzuweichen oder zu erwirken, dass man ein Book-and-Claim-System nutzen darf, um seinen Verpflichtungen nachzukommen. Also andere Airlines irgendwo auf der Welt SAF nutzen zu lassen und sich das anzurechnen. Parallel zum SAF-Mandat ist die Reform des EU-Emissionshandelssystems im Gespräch, die Luftfahrt stärker einbeziehen soll. Die Branchenlobby bezeichnet diese Regulierung ebenfalls als belastend und fordert statt härtere ETS-Regeln lieber markt- oder internationale Lösungen, wie das Offsetting-Programm Corsia, das allerdings eben weniger ambitioniert ist. Daneben geht es dann auch noch um Nicht-CO2-Emissionen wie die Verhinderung von Kondensstreifen. Auch diese Ansätze schmecken der Luftfahrtlobby gar nicht. Und Politico berichtet, dass eine wichtige Rolle in diesem Lobbyvorstoß erneut die italo-germanische Achse Merz-Meloni spielt, die ja auch schon bei der vermeintlichen Rettung der europäischen Autoindustrie eine zentrale Rolle gespielt hat. Deutschland hatte ja auch schon während des COP30 angekündigt, die Luftverkehrssteuern zu senken. Da passiert also ohnehin schon was. Man sagt, die Vorgaben der EU brächten die europäischen Airlines zu Fall und die ganzen Initiativen hätten ohnehin keinerlei messbaren Impact auf den Klimaschutz. Zitat Meloni. Merz und Meloni klingt also nicht nur wie ein schlechtes Schlagerduo aus der Vergangenheit, sondern scheint die Rolle auch ganz gut auszufüllen. Die Europäische Union stimmt dem Ganzen noch nicht zu. Wir werden sehen, wie das Ganze ausgeht. Die letzten 4-5 Monate stimmen aber in jedem Fall nicht besonders positiv. Wir verlinken das in den Shownotes, ist allerdings hinter der Paywall. Ich habe euch jetzt auch im Grunde schon erzählt, was im Artikel steht. Wenn ihr aber unbedingt irgendwo drauf klicken wollt für den nächsten Ausflug in den Kaninchenbau, kann ich sehr empfehlen, die Datenbasis, auf der dieser Artikel zum Teil zumindest fußt, influencemap.org. Ich weiß nicht genau, wie die arbeiten, aber die stellen zusammen und in so Themendossiers hier eben jetzt für Aviation, welche Aktivitäten auf europäischer Ebene rund um diese ganze Gesetzgebung, Aufweichung von Vorgaben und so weiter passieren. Wahnsinnig viel Inhalt zu verdauen, vielleicht einfach mal so zum Durchgucken. Stellt man auch fest, wie wahnsinnig viele Interessensverbände das alle gibt und an welcher Stelle sie mit wem irgendwie interagieren. Spannend. Was steht auf deinem Zettel, Timo?
Ja, was steht auf meinem Zettel? Moritz, ich war im
Nicht Kaninchenliste.
Nee, ich war im Kaninchenbau. Und zwar über Wochen. Ich habe nämlich etwas gefunden im Netz. Und zwar war ich auf der, ich sage jetzt mal, Homepage, weitesten Sinne, von Nathaniel Bullard. Oder wie wir Freunde ihn nennen, Ned Bullard. Wer ist das? Also, Ned Bullard ist ein analytischer Experte für Energie, Klima und Dekarbonisierung. Er hat viele Jahre bei Bloomberg NEF, also Bloomberg New Energy Finance, gearbeitet, unter anderem als Chief Content Officer, schreibt Bücher, bla bla, also eine bekannte Person durchaus. Ich kannte sie vorher nicht, muss ich fairerweise sagen. Er ist zudem Berater, Redner, Forscher eben im Bereich Energie- und Klimawandel. Was er macht auf seiner Seite, listet er seit 2023, also jetzt schon seit 4 Jahren, jährliche Dekarbonisierungspräsentationen, große datenbasierte Slide-Decks, oftmals über 200 Slides mit Analysen, Diagrammen, Narrativen über Energie- und Klimatrends, zum Beispiel über erneuerbare Energien, Elektrifizierung, Investitionen, Markt- und Emissionstrends. Darunter verbergen sich auch natürlich die üblichen Verdächtigen, wie beispielsweise die Entwicklung der globalen Durchschnittstemperatur oder Tonnen Treibhausgasemissionen, aber eben auch ganz viele interessante neue Dinge, von denen ich jetzt mal so ein paar auszugsweise berichten möchte. Er hat das so zusammengefasst nach Oberthemen. Beispielsweise nehme ich jetzt einfach mal den Batteriespeicher. Nathaniel Bullard zeigt, die Investitionen in Batteriespeicher sind innerhalb von 10 Jahren um 65 Milliarden US-Dollar gestiegen. 2015 waren es noch 0,5 Milliarden. 75 Milliarden US-Dollar jährliche Investitionen in Batteriespeicher haben wir mittlerweile in 2025. Und für 2026 werden ca. 120 Gigawatt Batterien erwartet. In 2025, also im letzten Jahr, waren es noch 50. Also man sieht diesen exponentiellen Wachstum bei Batterienspeichern. Wasserstoff-EU fand ich auch ganz interessant. Europas grüne Wasserstoffproduktion hinkt den ambitionierten Plänen weiterhin deutlich hinterher. Das ist nichts Neues, aber Ned Bullard liefert auch ein paar Zahlen. 100 Gigawatt, so hoch ist die benötigte Elektrolyseure-Kapazität, um das EU-Ziel von 10 Milliarden Tonnen Grünwasserstoff pro Jahr bis 2030 zu erreichen. 2024 verfügten wir über eine kumulierte Kapazität von 308 Megawatt Leistung. Ich tippe mal ganz kurz in den Taschenrechner ein, warte mal. Drei hin, vier im Sinn. Das sind genau 0,3%. Und das jetzt mal hoch extrapoliert auf 2030, was wir noch leisten müssen. Ich gucke mal ganz kurz auf den Graphen, sieht nach exponentiellem Wachstum aus. Was ich damit sagen will ist, also da ist noch einiges zu tun, also höchstwahrscheinlich wird dieses Ziel massiv verfehlt werden.
Wobei man ja fairerweise sagen muss, exponentielles Wachstum sieht man ja in allen anderen Bereichen von erneuerbarer Energie schon durchaus. Also wenn man mal anfängt, das ist vielleicht gar nicht unmöglich.
Genau. Ein weiterer Punkt, den ich auch ganz interessant fand, sind E-Autos, E-Trucks. Bei den Automodellen, das fand ich ganz interessant, 40% der mehr als mittlerweile 2500 Automodelle sind heute elektrisch. Was er auch zeigt, ist, dass über Jahre, bevor das E-Auto auch mittlerweile Marktpräsenz erreicht hat, waren es im Schnitt immer so 1500 Automodelle. Und das ist relativ stagnierend über die letzten Jahre. Also klar, es kamen immer ein paar Modelle halt hinzu, aber es waren immer roundabout 1500 Modelle. Das wiederum bedeutet, dass wir jetzt 1000 Modelle mehr haben. Was wiederum ein Stück weit auch diese Transformation mit beschreibt. Wir haben 1000 Modelle mehr, weil sie elektrisch sind, zusätzlich zu den 1500, die immer noch vorhanden sind im Schnitt, die Verbrennermodelle. Zu guter Letzt möchte ich noch ein bisschen über AI berichten. Auch da widmet sich Nathaniel Bullard relativ intensiv. Mit der Einsatz von KI in der Praxis nimmt rasant zu. Ich glaube, das ist ein No-Brainer erstmal. US-amerikanische Hyperscaler haben seit dem Start von ChatGPT Rechenzentren in Wert von fast 600 Milliarden US-Dollar angemietet. Und der weltweite Stromverbrauch von Rechenzentren ist in 5 Jahren um 80% gestiegen und lag im Jahr 2025 bei 485 Terawattstunden. Das sind jetzt einfach nur ein paar Beispiele von Themen, die Ned Bullard zusammengefasst hat. Wie gesagt, auf über 200 Slides fasst er alle Daten halt irgendwo zusammen. Ich persönlich finde, das ist eine wunderbare Grundlage, um sich aufzuschlauen, um selber halt zu gucken, wo gehen denn die Entwicklungen eigentlich hin.
So, ich unterrichte gerade sehr viel, habe mehrere Kurse parallel und muss mir die Zeit für diese Aufnahme hier tatsächlich hart einplanen und schützen. Und wir haben letzte Woche unter anderem über die Planetary Boundaries diskutiert. Und eine dieser Boundaries ist ja der Zustand der Ozonschicht. Und da sieht es ja ganz gut aus. Und das liegt am Montreal-Protokoll beziehungsweise der Umsetzung dieser Regelung. Also ein tolles Beispiel, in dem internationale Umweltregulierung gut funktioniert hat. Eine der Studis hat dann gefragt, wie das vor dem Hintergrund des Klimaschutzes eigentlich zu bewerten ist, also was man daraus lernen kann, ob das eine Blaupause ist oder ob die Unterschiede doch irgendwie zu groß sind. Haben ein bisschen darüber diskutiert und das hat mich dann dazu veranlasst, nochmal genauer reinzugucken und zu lesen. Ich dachte, ich teile es einfach mal hier. So, in den 1970er Jahren wurde deutlich, dass Fluorchlorkohlenwasserstoffe, FCKW, die Ozonschicht in der Stratosphäre zerstören. Ozon schützt uns vor UV-Strahlung und sein Abbau erhöht Hautkrebsraten, schädigt Ökosysteme, sollte man vermeiden. Ursache und Wirkung waren damals einigermaßen gut verstanden, wenn auch noch gar nicht so lange. Und die Zahl der Hauptverursacher war auch relativ überschaubar. Das sind Stoffe, die eine klar identifizierbare Anwendung haben, nämlich Kältemittel, Treibgase und Schäume. 1987 einigen sich nahezu alle Staaten der Welt auf das Montreal-Protokoll. Es verpflichtet sie, eben die Produktion und Nutzung dieser ozonschädlichen Stoffe schrittweise zu beenden. Und Kernelemente der Regelung damals waren verbindliche, aber gestufte Reduktionspfade, eine ganz klare Stoffliste, die auch regelmäßig geupdatet wurde, differenzierte Verantwortung eben nach Industrie- und Entwicklungsländer und darum nämlich finanzielle Unterstützung für ärmere Länder. Es gab einen Fonds, der die Transition unterstützte und der war auch überschaubar groß, so 3 bis 4 Milliarden Dollar insgesamt. Später wird das Abkommen dann noch mehrfach verschärft und erweitert, unter anderem durch das Kigali Amendment, das auch klimaschädliche Ersatzstoffe adressiert. Und die Ergebnisse sind eben eine seltene Erfolgsgeschichte. Die Produktion der wichtigsten FCKW ist praktisch beendet. Die Ozonschicht erholt sich messbar. Vollständige Erholung wird für Mitte des Jahrhunderts erwartet. Und nebenbei auch noch Milliarden Tonnen CO2-Äquivalente vermieden, denn einige der Stoffe sind 10.000 Mal so stark wie CO2. Klammer auf, die Ersatzstoffe sind allerdings auch starke Treibhausgase und sollten nicht in die Atmosphäre gelangen, Klammer zu. So, das Montreal-Protokoll gilt also zu Recht als eines der erfolgreichsten internationalen Umweltabkommen überhaupt. Was können wir jetzt also daraus lernen? Oder können wir was daraus lernen für den Klimaschutz? Wissenschaftliche Klarheit hilft, reicht aber nicht. Das kann man sicher daraus lernen. Beim Ozonproblem war der naturwissenschaftliche Konsens eindeutig und relativ leicht vermittelbar. Beim Klima ist die Evidenz natürlich auch erdrückend, aber Ursache-Wirkungsketten vielleicht ein bisschen komplexer, zeitlich verzögerter und für Laien vielleicht weniger intuitiv, einfach weniger leicht zu verkaufen. Es geht bei Ozon um wenige Stoffe im Vergleich zu einem ganzen Energiesystem beim Klimawandel. FCKW sind schon Nischenchemikalien gewesen mit einer sehr begrenzten Anwendung. Fossile Energieträger sind das Rückgrat moderner Volkswirtschaften. Klimaschutz bedeutet eben nicht Substitution einzelner Stoffe, sondern Systemtransformation, was natürlich ungleich schwerer ist. Gewinner und Verlierer waren klarer verteilt. Beim Montreal-Protokoll gibt es zwar betroffene Industrien, aber auch eben schon marktfähige Alternativen, die es im Grunde schon fast fertig gab, die man dann nur in Anführungszeichen nur auf den Markt bringen musste. Und beim Klimaschutz stehen eben mächtige etablierte Interessen den massiven Strukturbrüchen gegenüber. Globale Fairness war institutionell eingebaut im Montreal-Protokoll. Es erkannte Entwicklungsunterschiede explizit an und es gab einen Ausgleichsmechanismus. Und im Klimaschutz ist ja genau diese Frage bis heute so ein zentraler politischer Konflikt. Wer ist eigentlich wie sehr verantwortlich? Wer muss was bis wann tun? Und wer zahlt dafür? Viele ungeklärte Fragen. Ja, und letztlich war das Montreal-Protokoll verbindlich, rechtlich bindend, handelspolitisch abgesichert. Und viele Klimainstrumente, über die wir uns heute freuen, dass es sie überhaupt gibt, setzen auf Selbstverpflichtungen. Zeigt also das Montreal-Protokoll, dass globale Umweltpolitik funktionieren kann, wenn das Problem klar abgegrenzt ist, wenn Alternativen existieren und wenn man die Regeln eben auch durchsetzt. Ist es eine Blaupause für den Klimaschutz? Nein, der Maßstab ist größer. Die Konflikte tiefer und die Transformation eben viel grundlegender. Trotzdem noch schön, dass eine der Planetary Boundaries ganz gut aussieht.
Kleiner Zusatz von mir, was ich mal in einer Studie gelesen habe. Hätte die Weltgemeinschaft das nicht beschlossen, wie auch immer die Vorbedingungen jetzt waren, Ende der 80er, dann hätten wir schon lange das 2-Grad-Ziel gerissen. Ich habe einen kleinen Zusatz. Zu letzter Woche, meine ich, dort habe ich Datenbank Movebank, beziehungsweise ein Video, die auf Daten der Datenbank halt basiert, angepriesen. Und habe noch ein weiteres Video halt gefunden, was ich hiermit gerne bewerben wollen würde, um das Thema auch abzuschließen. Das heißt Migrations in Motion. Das ist eine interaktive Karte, erstellt vom Nature Conservancy und Forschenden der University of Washington. Und diese Karte zeigt, wie sich Tierarten in Zukunft wahrscheinlich bewegen müssen, um mit dem Klimawandel mitzuhalten. Also das ist der Unterschied dann eben zum Video von vorletzter Woche. Also wenn sich Temperaturen und Lebensräume verschieben, wandern viele Arten in kühlere Regionen, oft nach Norden oder in höhere Lagen. Die Forscher modellierten zukünftige Wanderrouten anhand eben von diesen Klimaprognosen und den spezifischen klimatischen Bedürfnissen jeder Art.
Das war's für Weekly. Wer es verpasst hat, am Dienstag haben wir eine neue Interview-Episode veröffentlicht mit Leonard Osthoff von Reportly, sehr zu empfehlen. Ein schönes Wochenende. Das Gleiche in Grün ist ein Podcast-Projekt von Timo Landner und Moritz Petersen. Neue Weekly-Folgen gibt es jeden Freitag. Jeden zweiten Dienstag gibt es eine neue Folge mit Gast. Bei Fragen und Anregungen erreicht ihr uns unter podcast@dgig.show. Bis nächste Woche.